Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Henning Wächter. Es ist ein enges Rennen in den USA. Gut möglich, dass erst Gerichte entscheiden, ob Joe Biden der nächste US-Präsident wird. Oder ob es Donald Trump 4 weitere Jahre bleibt. Bei der Auszählung stehen die Briefwähler im Fokus. Zum Beispiel Amerikanerinnen und Amerikaner, die im Ausland leben, etwa in Deutschland. Die Democrats Abroad, die Unterstützer der Demokraten im Ausland, haben sich vor dem Brandenburger Tor getroffen. Dort ungehört hat sich unsere Reporterin Birgit Radatz.
Auf einer kleinen Trittleiter, bestückt mit Amerika-Flaggen, ruft Diego Rivas, Vorsitzender der Organisation Democrats Abroad, seine wichtigste Botschaft in die Menge.
The election is not over. The votes are being counted. We are exhausted and tired, not just from staying up all night, but from the last 4 years.
Die Wahl sei noch nicht vorbei. Die Stimmen würden weiterhin noch ausgezählt. Müde seien sie hier nicht nur, weil sie die ganze Nacht aufgeblieben sind, sondern auch von den vergangenen 4 Jahren. Seit Januar haben die Demokraten in Übersee die Briefwahlen für die im Ausland lebenden Amerikanerinnen und Amerikaner mitorganisiert. Allein in Berlin haben sie gut 5000 Mitglieder. Emily Lines ist Vizevorsitzende bei den Democrats Abroad. Es habe dieses Jahr deutlich mehr Rückmeldungen als bei der vergangenen Wahl gegeben, sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin zufrieden.
Wir haben diese Website votefromabroad.org, das wir immer benutzen. Und die Zahlen von Leuten, die da besuchen, war über 1 Million diesmal. Das war 4-mal so viel als im 2016, glaube ich. Und wir denken, dass dieses Jahr die Auslandswähler wären doppelt so viel wie in 2016.
Auch deshalb glauben die Demonstrierenden hier, dass noch längst nicht entschieden ist, wer neuer amerikanischer Präsident wird. Gerd Lindner steht etwas abseits am Rand. Er hat einen lebensgroßen Trump aus Pappe dabei. Sein Gesicht bedeckt zusätzlich eine Trump-Maske. Er bezeichnet den Demokraten Joe Biden als Weichei und wünscht sich, dass Trump gewinnt. Dass die USA mehr und mehr gespalten sind, findet aber auch der Trump-Fan nicht gut.
Ich hoffe, dass er mit seinen Beratern, vielleicht auch ein paar neue Beratern, ihnen mal den richtigen Weg zeigt, dass wieder das ganze Volk vereint wird. Das ist also so, wie der Zustand ist, bin ich sehr, sehr traurig und finde ich also ganz, ganz, ganz schrecklich.
Die Spaltung des Landes besorgt auch die Mitglieder der Democrats Abroad. Deshalb wollen sie, egal ob es Trump oder Biden wird, eine Kontrollinstanz sein, sagt Sprecher Pawn Shah.
Jeden Tag, auch die letzten 4 Jahre, haben wir uns dafür eingesetzt, dass die Demokratie davon lebt, dass jeder Bürger und jede Bürgerin sich dafür engagiert, dass der Staat so agiert, wie alle Menschen zusammen entscheiden. Und das werden wir weitermachen, dass man seine demokratische Engagement nicht abgeben darf, egal wer gerade an die Macht steht.
Darauf können sich zumindest in Berlin alle einigen.
Birgit Radatz war bei der Demo der Democrats Abroad am Brandenburger Tor. Die Maschine der Qatar Airways landete pünktlich um 9.50 Uhr auf der Südbahn des BER und die wurde damit offiziell in den Betrieb am neuen Flughafen aufgenommen. Der BER ist jetzt vollständig am Netz. Unser langjähriger Flughafenreporter Thomas Rautenberg erlebte aber trotzdem noch eine Überraschung.
Flughafenchef Lütke Dahldrup selbst hat die Katar-Maschine auf der neuen Südbahn in Empfang genommen. Das verwunderte schon. Schließlich war der Airport-Chef nach seinem Kontakt mit dem Corona-infizierten Brandenburger Ministerpräsidenten Woidke gerade erst in Quarantäne gegangen.
Ich bin gestern getestet worden. Ich bin negativ getestet worden und ich habe von keinem positiven Fall gehört.
Mit anderen Worten, auch für die anderen Ehrengäste der feierlichen Flughafeneröffnung wie Bundesverkehrsminister Scheuer oder Berlins regierendem Bürgermeister Müller könnte das Treffen mit Woidke glimpflich ausgegangen sein. Qatar Airways schickte mit dem Airbus 350-900 eine der modernsten Maschinen nach Berlin, die es derzeit auf dem Weltmarkt gibt. Und Qatar Airways-Chef Akbar Al-Bakr sandte eine Grußbotschaft mit. Berlin, so der CEO, könnte nach der Corona-Pandemie zu einer der wichtigsten internationalen Destinationen für Katar werden.
Wir hoffen, diese Route häufiger zu fliegen. Wir werden unsere enge Verbindung mit Berlin und dem Brandenburger Flughafen weiterhin beibehalten. Wir freuen uns darauf, Sie alle an Bord bei uns zu begrüßen.
4000 Meter lang, 60 Meter breit und mit einer Betondecke von 1,30 Meter versehen. Das ist die neue Südbahn am BER. Künftig wird die Hälfte des Luftverkehrs in Schönefeld über die Südbahn abgewickelt. Entscheidend ist dabei die Lage der Gegend. geht's. Da die Start- und Landebahnen nicht gequert werden sollen, wird der Verkehr von Terminal 5 und dem Nordpier auch über die Nordbahn, der andere Verkehr dann über die Südbahn abgewickelt. Mit der Inbetriebnahme der neuen Südbahn gibt es nun auch an der Schließung von Tegel keinen Weg mehr vorbei, sagte Lütke Dahldrop.
Der Schließungsmechanismus von Tegel, der in der Planfeststellung ja schon vor vielen Jahren festgelegt worden ist, ist heute Morgen mit der Landung und der Öffnung der Südbahn unwiderruflich in Gang gesetzt. Das heißt, wir werden nach 6 Monaten von heute aus am 4. Mai 2021 den Flughafen Tegel an das Land Berlin zurückgeben.
Am Samstagabend ist der reguläre Flugverkehr in Tegel vorbei. Am Sonntag wird noch eine Sondermaschine von Air France zum Adieu-Flug nach Paris starten. Dann ist Tegel als Flughafen Geschichte. Der BER in Schönefeld hat übernommen.
Thomas Rautenberg, die südliche Start- und Landebahn des Flughafens BER ist jetzt offiziell in Betrieb. Unser Reporter hat es eben schon gesagt, alle Persönlichkeiten, die am vergangenen Wochenende den BER eröffnet haben, haben sich nicht bei Dietmar Woidke angesteckt. Und auch in der Brandenburger Landesregierung gibt es bisher keine weiteren positiven Corona-Fälle. Unser landespolitischer Reporter Oliver Schosch hat mehr Details.
Laut dem Sprecher der Staatskanzlei erhielten negative Corona-Testergebnisse Gesundheitsministerin Nonnemacher, Innenminister Stübgen, Finanzministerin Lange, Kulturministerin Schüle, Staatskanzleiministerin Schneider und Woidkes Pressesprecher Engels. Die Minister saßen am vergangenen Freitag mit Woidke im Kabinett zusammen und beschlossen den Teil-Lockdown. Woidke könnte zu diesem Zeitpunkt bereits infiziert gewesen sein. Laut seinem Sprecher verspürt er weiterhin geringe Symptome mit abnehmender Tendenz. Der Ministerpräsident werde 14 Tage lang die Amtsgeschäfte im Homeoffice erledigen. Am heutigen Mittwoch wurden alle Ausschusssitzungen im Landtag vorsorglich abgesagt und verschoben. Weitere Ausschusssitzungen in dieser Woche werden entweder verschoben oder per Videokonferenz abgehalten.
Oliver Schosch informierte. Seit Montag läuft der Teil Lockdown und viele Unternehmerinnen und Unternehmer fürchten das Wirtschaftliche aus. Der Bund will gegensteuern und hat ein milliardenschweres Hilfspaket versprochen. Aber noch ist das Geld nicht da. Der Berliner Senat hat eigene Maßnahmen eingeleitet. Einzelheiten von unserem landespolitischen Reporter Sebastian Schöbel.
Das Versprechen von Bundeskanzlerin Angela Merkel war unmissverständlich. Um die Folgen des Teil-Lockdowns im November abzufedern, werde der Bund betroffenen Unternehmern ihre Einnahmeausfälle ersetzen. Und zwar in Höhe von bis zu 75% der Einnahmen, die sie im November 2019 hatten.
Niemand, ob Gastronom oder Fitnessclubleiter, wird mit seinem Einnahmeausfall in diesen nächsten 4 Wochen alleine gelassen.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz bestätigte dann im Morgenmagazin von ZDF und ARD, das Geld für die insgesamt 10 Milliarden Euro Novemberhilfe sei da. Die Details für das Programm würden noch in dieser Woche geklärt. Auch für Selbstständige und Inhaber neu gegründeter Betriebe gäbe es Lösungen.
Klar ist, dass es zum Beispiel bei Solo-Selbstständigen welche gibt, die immer sehr schwankende Umsätze haben. Da werden wir dann auch einen Jahresdurchschnitt möglich machen. Und klar ist auch, dass wer sein Geschäft erst später gegründet hat, dann auch eine Möglichkeit bekommt, das mit einem Bezugsmonat in diesem Jahr zu machen. Also es wird schon an alle gedacht und das muss auch so sein.
Bei Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Popp klang dann aber doch etwas Skepsis durch.
Auf dem Weg ist da noch nichts leider, sondern nur angekündigt bislang.
Denn Popp und auch diverse Wirtschaftsverbände mahnen nun, dass die Mittel des Bundes dieses Mal deutlich schneller und vor allem unbürokratischer ausgezahlt werden müssten als bei den vorangegangenen Hilfspaketen. Dennoch stehe fest, so Popp.
Das, was angekündigt ist, ist deutlich großzügiger als das, was wir bislang in allen anderen Programmen hatten.
Trotzdem hat der Berliner Senat seine eigenen Soforthilfeprogramme noch einmal aufgestockt. Seit Montag können Unternehmer die Digitalprämie beantragen. Es winken bis zu 17.000 Euro Zuschuss für konkrete Digitalisierungsprojekte. Laut Industrie- und Handelskammer sind allein in den ersten 24 Stunden rund 400 Anträge eingegangen. Zudem wurde das Soforthilfeprogramm für Kultur- und Medienbetriebe zum zweiten Mal verlängert. Es startet am 11. November und läuft bis zum Februar 2021. Immer noch aktiv sind die Hilfsprogramme für Vereine und Ehrenamtler sowie für Berliner Modeunternehmen. Auch der Tilgungszuschuss für Unternehmen mit 10 bis 100 Beschäftigten läuft noch, ebenso wie das Hilfsprogramm für Start-ups. Insgesamt hat das Land Berlin bereits mehr als ein Dutzend Soforthilfeprogramme auf den Weg gebracht. Laut Investitionsbank Berlin wurden mehr als 200.000 Anträge bearbeitet und knapp 2 Milliarden Euro ausgezahlt. Dazu kommen die Überbrückungshilfen des Bundes. In der ersten Tranche wurden in Berlin fast 6.000 Anträge dafür gestellt und rund 85 Millionen Euro ausbezahlt. Der Bund hat das Programm inzwischen bis ins Jahr 2021 verlängert. Im Gespräch ist in Berlin zudem ein weiteres Hilfsprogramm, speziell für die Schankwirtschaft.
Dann hoffen wir mal, dass das alles hilft und Insolvenzen verhindert. Sebastian Schöbel über die finanzielle Unterstützung für Unternehmen in Berlin. Und dann kommen wir noch zur afrikanischen Schweinepest. Der Landkreis Oder-Spree hat weitere Einschränkungen erlassen. Wegen betroffener toter Tiere gibt es jetzt ein zweites Kerngebiet rund um Kleinbriesen bei Friedland. Damit haben sich auch das sogenannte gefährdete Gebiet und die Pufferzone erweitert. Sie geht jetzt bis Fürstenwalde. Mehr weiß RBB-Reporter Michael Lietz.
Es trifft vor allem wieder die Schweinezüchter. Hausschweine sind zwar bislang von der Schweinepest nicht befallen, aber dennoch werden die Züchter ihre Ware nicht mehr so einfach los, sagt Landesbauernpräsident Henrik Wendorf.
Im neu eingerichteten gefährdeten Gebiet befinden sich vier größere Schweinehalter mit ungefähr ca. 10.000 Schweinen, die dort in diesem Gebiet stehen. Der Absatz erfolgt dann über einen speziellen Schlachthof in Schleswig-Holstein, der die Tiere aufnimmt, aber leider zu sehr schlechten Konditionen. Also jeder Schweinehalter bindet momentan 25 bis 30 Euro an jeden Schweineschwanz ran, damit er die Tiere los wird.
Über kurz oder lang ist das existenzbedrohend. Auch deshalb erneuerte Wendorf seine Kritik am Krisenmanagement von Land und Kreis. Vor allem der Zaunbau gehe zu langsam. Die Wildschweine hätten alle Zeit der Welt, die Seuche weiterzutragen.
Wir haben mittlerweile durch die vier Krisenherde inklusive Sachsen eine Situation, wo kreisübergreifend an die Seuchenbekämpfung rangegangen werden muss. Da reicht es nicht, dass man sich alle 14 Tage in Landeskrisenstäben trifft. Hier muss wirklich koordinierter vorgegangen werden als bisher. Und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle sind die Landkreise auch mit der Flut von Aufgaben überfordert.
Der Landkreis Oder-Spree hat auf die Vorwürfe reagiert und teilt auf Nachfrage schriftlich mit. Detailfragen zum Zaunbau werden derzeit geklärt. Wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden, ist noch nicht bekannt. Auch den Einsatz der Bundeswehr vor Fertigstellung des Zaunes verteidigt der Landkreis. Die Fallwildsuche würde nicht die Tiere vertreiben, sondern weitere Erkenntnisse über die Ausbreitung des Seuchengeschehens bringen. Und es ist zutreffend, dass in der Kreisverwaltung eine extrem hohe Arbeitsbelastung besteht. Man hat sich aber auf einen Marathon eingerichtet. Und mit konstruktiven Vorschlägen zur Bewältigung der Situation sollten Verbände und Organisationen auf das Veterinäramt zugehen.
Michael Lietz zur afrikanischen Schweinepest im Landkreis Oder-Spree. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Zum Nachhören auch auf inforadio.de oder als Podcast.
Inforadio Podcast.